Grundbildung hören, der ABC Connect Interview Podcast. Von aktuellen Entwicklungen im Bereich der Grundbildung über die Wirksamkeit von Öffentlichkeitsarbeit bis zur digitalen Lehre. In diesem Podcast kommen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis zu Wort. Thema dieser Folge: Arbeitsrecht trifft Grundbildung. In unserem Podcast haben wir diesmal Anna Basten zu Gast. Sie ist Trainerin und Coach beim Beratungszentrum für Migration und gute Arbeit, kurz BEMA genannt. Zusammen mit unserer Kollegin Nora sprach sie über zwei neue Lerneinheiten, die in Kooperation zwischen dem Projekt ABC Connect und dem BEMA entstanden sind. Viel Spaß beim Zuhören.
So, willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora und ich führe heute ein Gespräch mit Anna Basten vom BEMA, dem Beratungszentrum für Migration und gute Arbeit. Anna Basten bietet hier Schulungen zum Thema Arbeitsmarktintegration an. Sie ist seit 2017 für Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg tätig. Das BEMA ist ein Beratungszentrum in Berlin und schult und berät Menschen in dem Bereich Arbeits- und Sozialrecht. Willkommen zu unserem kleinen Podcast.
Vielen Dank, Nora.
Okay, also wir sind ja vom Projekt ABC Connect und wir bieten Lerneinheiten an, mit denen Menschen vereinfacht lernen können, und zwar im Bereich betriebliche Bildung. Das BEMA hat jetzt auch Lerneinheiten. Vielleicht sagst du mal was dazu. Wozu benutzt das BEMA diese Lerneinheiten? Was sind diese Lerneinheiten? Worum geht's da überhaupt?
Ja, genau. Also ich finde die Lerneinheiten total super. Die sind sehr nützlich und machen auch Spaß tatsächlich, finde ich. Wir haben zwei entwickelt. Eins zu Kündigungsschutz und eins zu Minijobs. Und wir setzen die ein im Rahmen eigentlich unserer Bildungsarbeit, unserer Schulung, weil wir präventiv Informationen vermitteln wollen an Menschen, die neu in Berlin leben oder zumindest noch nicht so super viel Deutsch sprechen, die Strukturen nicht so gut kennen. Und die Idee ist, den Menschen so ein bisschen Informationen an die Hand zu geben, damit sie A, wissen, wann was schiefläuft, wann vielleicht der Chef auch irgendwas falsch macht, und B, damit sie auch so ein bisschen ermutigt sind, das nicht einfach so hinzunehmen, sondern mit unserer Hilfe, also vom BEMA oder anderen Beratungsstellen, sich da auch zu wehren und ihre Rechte durchzusetzen. Genau. Ja, und diese Lerneinheiten verwenden wir zum einen innerhalb unserer Schulung. Also die sind vor allem nützlich, wenn wir Online-Schulungen machen, habe ich jetzt festgestellt. Wir haben nämlich zum Beispiel eine Schulung gemacht, da hatten wir so eine Gruppe von, ich weiß gar nicht genau, wie lange die Leute schon hier waren, aber noch nicht so lange. Also das war so im Prinzip so eine Arbeitsmarktintegrationsmaßnahme mit Sprachkurs. Und wir sind dann da reingegangen und haben so einen 2-Stunden-Workshop zu Arbeitsrechten gemacht. Was steht im Arbeitsvertrag? Was kann ich machen, wenn ich ein Problem habe und so weiter. Und dann haben wir den Leuten quasi als Hausaufgabe gegeben, sie sollten doch mal so eine Lerneinheit durchlaufen. Und haben das dann in Kooperation mit unseren Projektpartnern quasi auch am Ende ausgewertet. Ein bisschen Feedback eingesammelt von den Teilnehmenden. Ja, und das war ganz gut. Also für solche Sachen bietet sich das auf jeden Fall sehr gut an.
Okay, also ergänzend zum Programm, das ihr sonst habt.
Genau.
Okay, dann war auch schon die nächste Frage, wo werden die Lernnuggets, kann man sie auch nennen, also Lerneinheiten, Lernnuggets, manche Leute verstehen das immer nicht, konkret eingesetzt, hast du ja gerade gesagt, zu Online-Schulungen und so weiter. Du selbst machst du Online-Schulungen? Wie sieht das dann aus?
Also ich mache nicht so viele Online-Schulungen, wir machen das ab und zu. Die Regel ist eigentlich Präsenzschulungen. Und also die Präsenzschulungen sind im Prinzip, richten sich an zwei Zielgruppen. Das eine, primäre Zielgruppe würde ich mal sagen, sind MigrantInnen und Geflüchtete, egal, Drittstaatsangehörige, Leute ohne Papiere, völlig wurscht. Und da versuchen wir in relativ einfachem Deutsch die Inhalte eines Arbeitsvertrags zu vermitteln, wichtige Regeln, die man kennen sollte, zum Beispiel zu Kündigung, zu Mindesturlaub, zu Arbeitszeiten und so. Und eben auch so ein bisschen zu gucken, was kann man machen, wenn man ein Problem hat. Und dann haben wir Schulungen für MultiplikatorInnen. Das sind dann im Prinzip, also hauptsächlich eigentlich, BeraterInnen von so Arbeitsmarktintegrationsprojekten, also Arbeitsvermittlungen für MigrantInnen und sowas. Genau, und die, wenn wir die in Präsenz machen, da haben wir so bestimmte Methoden. Also bei den Schulungen für MigrantInnen arbeiten wir viel mit Symbolen und eigentlich relativ mit, ja, ich würde mal sagen, mit wenig Technik so. Also eher so mit Moderationskarten und Flipcharts und Bildern und sowas. Und eine Comic-Geschichte haben wir noch. Und wenn wir Online-Schulungen machen, dann wird das so ein bisschen, also ich reduziere meistens die Details ein bisschen, weil die Erfahrung ist, dass online die Aufmerksamkeit nicht so lange hält. Und ich versuche dann mit so Quiz-Elementen und so die Leute so ein bisschen aktiver zu halten. Aber eigentlich, also es ist relativ simpel, ne? Das ist so eine Art, kurze Inputs, dann immer so eine Frage-Antwort-Session, wo die Leute eben ihre Fragen stellen können, diese Quiz-Elemente, wieder kurzer Input, Fragen stellen und so, so Geschichten. Genau, nö. Aber die Lernnuggets oder Lerneinheiten sind so ein ganz gutes Tool, was man da irgendwie auch noch mit einbauen kann. Genau, ja, KI, das ist nämlich auch so ein Ding. Die Lernnuggets sind super, weil man die verschiedenen Sprachen da einfach nutzen kann, ne? Das ist für uns halt total hilfreich, weil wir ja zum Teil schon auch Gruppen haben, also wo echt viele verschiedene Sprachen gesprochen werden. Und gerade wenn die Leute noch nicht so lange da sind, klar, man kann versuchen, Inhalte in einfachem Deutsch sozusagen die wichtigsten Punkte zu vermitteln. Aber wenn du jetzt in irgendwelche juristischen Details gehen willst, das wird halt einfach irgendwann sehr schwierig so, ne? Und wenn du jetzt über die KI einfach auch verschiedene Sprachen nutzen kannst, hast du die Möglichkeit, Details sozusagen zu vermitteln, die, wenn du alles so runter reduzierst, halt einfach nicht mehr so richtig rüberkommen.
Das funktioniert auch gut mit der Übersetzung, das ist ja richtig.
Ja, also wir haben jetzt festgestellt, dass das kommt ein bisschen auf die Sprache drauf an. Bei einigen Sprachen ist es total gut, überhaupt kein Problem, die Übersetzung. Also so Klassiker Englisch, ne? Das funktioniert super. Bei manchen Sprachen muss man hinterher so hier und da ein bisschen korrigieren, weil es zwar irgendwie korrekt ist, aber Muttersprachler sagen würden, klingt ein kleines bisschen schräg, würde ich anders sagen oder so. Und wir haben zum Beispiel bei Polnisch auch festgestellt, dass man sozusagen immer noch mal gucken muss, wenn die KI eine Stimme übersetzt von der Person, die zum Beispiel weiblich ist, aber die KI checkt nicht, dass es eine Frau ist und übersetzt es sozusagen als Mann, dann passt in dem Moment natürlich nicht mehr so richtig die Stimme zu der Person, die spricht. Also solche Kleinigkeiten, ne, die so Feinheiten, die muss man dann hinterher vielleicht noch mal checken und anpassen. Aber an sich ist das ein super Tool mit der Sprache. Mhm.
Genau, dann, was ist denn genau die Zielgruppe? Vielleicht gibt es dann auch eine bestimmte Arbeitsweise mit der spezifischen Zielgruppe oder den verschiedenen Zielgruppen.
Ja, wir haben, ich würde sagen, die Lernnuggets, die richten sich hauptsächlich an die MigrantInnen und nicht so sehr an die MultiplikatorInnen. Wobei wir auch, ich schlag zum Beispiel den Lehrerinnen, Kursleitungen von Deutschkursen auch vor, dass sie das benutzen, aber das kontrolliere ich nicht sozusagen, ne? Also es ist sozusagen dann eher ein Angebot, dass sie das benutzen können. Aber sonst richtet es sich primär an MigrantInnen. Und wir haben hier auch beim BEMA ein, wie nennt man das, so eine Art Teilprojekt sozusagen, spezialisierte Beratungen und Angebote für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Und die benutzen das halt dann spezifisch für, ne, die Beschäftigten, die aus der Ukraine kommen. Und da hat die Kollegin halt extra das Lernlager zu Minijobs entwickelt, weil sie festgestellt haben, es gibt einfach sehr viele Leute, die in Minijobs arbeiten und die da einfach total viele Fragen haben. Und genau, also das war so eine Reaktion auf die Erfahrung, die wir gemacht haben in der Beratung, dass wir versuchen, da relevante Inhalte im Prinzip unterzubringen und dann die Leute da anzusprechen.
Könnte man dann sagen, durch die Beratung und die Schulung in den Gebieten Arbeits- und Sozialrecht bzw. Aufenthaltsrecht wird quasi Grundbildung vermittelt, weil es soll ja jetzt hier um die Kooperation zwischen unserem Projekt und eurem Projekt gehen und was wir gemeinsam haben im Feld Grundbildung. Könnte man das so zusammenfassen?
Also ich finde schon tatsächlich. Also ich würde sagen, das ist der Ansatz unserer Schulung, ne? So ein Grundwissen im Bereich von Arbeitsrechten zu vermitteln, dass du als beschäftigte Person in Deutschland einfach weißt, was deine Rechte sind. Ich würde das schon unter Grundbildung sehen. Wobei ich glaube, es gibt tatsächlich auch viele Leute, die in Deutschland zur Schule gegangen sind, die jetzt nicht so unglaublich viel wissen. Ne? Das meiste, das lernt man erst, wenn man ins Arbeitsleben so wirklich reinkommt. Genau, aber ich würde es trotzdem als Grundbildung betrachten, ja.
Und dann vielleicht noch was zum BEMA als Organisation, als wichtiger Teil der Grundbildungsförderung vielleicht. Was unterscheidet das BEMA von anderen Beratungsstellen? Vielleicht ein bisschen Werbung in eigener Sache.
Ja, wir sind die beste Beratungsstelle. Quatsch. Also ich glaube, in Berlin sind wir tatsächlich, soweit ich weiß, die größte Beratungsstelle im Bereich Arbeitsrecht. Mhm. Was uns aber auch auszeichnet, ist, dass wir sozusagen die Überschneidung zwischen Arbeitsrecht, Sozialrecht und Aufenthaltsrecht versuchen abzudecken. Weil das ja in der Realität ganz oft so ist, wenn Leute, also das betrifft MigrantInnen aus der EU, aber es betrifft eben auch Geflüchtete und Leute mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus, dass wenn du ein Problem auf der Arbeit hast, dass es ganz oft sozialrechtliche oder aufenthaltsrechtliche Konsequenzen haben kann. Und dass man das so ein bisschen, also diese Schnittmengen im Blick hat und da eben auch reagieren kann, ist eigentlich schon auch die Idee vom BEMA. Also um das vielleicht mal ein bisschen praktischer zu machen, ne, wenn jetzt beispielsweise jemand kein Geld bekommt, nicht bezahlt wird, also der Lohn wird vorenthalten und dann werden sie gekündigt. Je nachdem, was die für einen Aufenthaltsstatus haben, kann das Konsequenzen haben, weil wenn du irgendwann eine Niederlassungserlaubnis beantragen willst, dann musst du nachweisen, dass du eine bestimmte Zeit in die Rentenversicherung eingezahlt hast. Wenn zum Beispiel der Aufenthaltstitel an den Arbeitgeber gebunden ist, dann ist es ein Riesenproblem, wenn du den Job verlierst. Ne? Also es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich das überschneidet. Zum Beispiel auch die Frage, können die Leute dann überhaupt Sozialleistungen beantragen? Haben sie da einen Anspruch drauf oder nicht? Das hängt auch vom Aufenthaltstitel ein bisschen ab. Beziehungsweise von, was bedeutet das langfristig dann für die Aufenthaltsperspektive, wenn die jetzt Sozialhilfe beantragen wollen oder sowas, ne? Weil du für manche Aufenthaltstitel, die bekommst du halt gar nicht, wenn du Sozialhilfe beantragst. Aber, genau, also wir versuchen so ein bisschen diese Schnittmengen abzudecken und ich glaube, das setzt uns schon auch ab, so. Also ist ein besonderes Merkmal des BEMA. Und was wir natürlich schon auch versuchen, ist die Beratung, also individuelle Unterstützung von Leuten zu verknüpfen mit eigentlich einer präventiven Arbeit durch die Schulung und die Bildungsarbeit. Und auch ein Stück weit mit einer Art von Öffentlichkeitsarbeit für, ich würde mal sagen, die Stakeholder in dem Bereich. Also unser Anspruch ist jetzt nicht, die gesamte Öffentlichkeit aufzuklären, aber wir machen zum Beispiel Fachtage einmal im Jahr, wo wir so zum Beispiel dieses Jahr die Berater und Beraterinnen von so Arbeitsmarktintegrationsprojekten einladen und auch hier Kolleginnen da aus dem Jobcenter, aus der Arbeitsagentur, und so ein bisschen diskutieren, was braucht es denn, damit Menschen wirklich in gute Arbeit vermittelt werden. Also wir versuchen so ein bisschen schon auch eine Diskussionskultur da dazu, wie nennt man das, zu fördern oder so. Also Punkte, die wir beobachten aus der Realität von Menschen, die in Berlin arbeiten, im Prinzip so ein bisschen denen mehr Stimme zu verschaffen und in der Öffentlichkeit zu diskutieren, wie kann man denn auch strukturelle Behörden beseitigen. Und genau, also wir haben so ein bisschen einen Anspruch, über die Einzelfallunterstützung hinaus auch was langfristig zu bewirken, was so ein bisschen, genau, also breitflächiger ist, würde ich mal sagen.
Und wie ist da so die Resonanz jetzt bei den betroffenen Stakeholdern, so Jobcenter und so? Also ist da überhaupt Interesse so da? Also, oder merkt man das mit dem politischen Klima, dass sich das in irgendeine Richtung entwickelt oder abnimmt oder so? Also ist die Arbeit auch schwerer geworden in den letzten Jahren?
Das kann ich tatsächlich nicht beantworten, weil ich selber keine Beratung mache, sondern nur die Schulungen. Ich würde vermuten, dass es nicht schwerer geworden ist. Es gibt immer Schwierigkeiten. Gab es auch immer. Also tatsächlich glaube ich, dass bei der Arbeitsvermittlung, ne, also in dem Bereich Arbeitsvermittlung für geflüchtete Leute, für Migrantinnen und so, da gibt es ein sehr großes Interesse, mit uns zu kooperieren und Sachen zu diskutieren, weil die Leute, die MigrantInnen in Arbeit vermitteln, die wissen ja ganz oft gar nicht, wie sieht denn dann die Arbeit wirklich aus, also weil die sozusagen ja eher immer davor mit den Leuten Kontakt haben, aber sobald die dann im Job sind, vielleicht gibt es hier und da eine Rückmeldung, aber ne, kriegen halt nicht unbedingt mit, ob dann ein Problem jetzt entsteht, sondern wenn das Problem ist, dann kommen die Leute ja zu uns. Genau, und da gibt es schon, glaube ich, ein sehr großes Interesse zu hören, wie, was sind unsere Erfahrungen. Und genau, insofern ist das Interesse, ja, also da ist Interesse schon groß, glaube ich.
Größer als an anderen Beratungsstellen. Was sind die größten Herausforderungen aktuell, so zum Beispiel finanziell oder zielgruppenspezifisch, pädagogisch?
Es gibt natürlich ganz viele Herausforderungen. Also finanziell auf jeden Fall, dass wir projektgefördert sind. Das heißt, wir müssen alle 3 Jahre neue Gelder bekommen. Und das bindet natürlich total viele Ressourcen, weil man dann im Prinzip ja alle 3 Jahre neue Anträge schreiben. Und das ist auch nervenaufreibend. Es verursacht eine Unsicherheit beim ganzen Team, weil man natürlich nicht weiß, geht's weiter oder nicht. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Herausforderung. Also da irgendwie eine Verstetigung hinzukriegen, wäre schon richtig viel wert. Ansonsten, also ja, so pädagogisch, ich meine, das bezieht sich dann hauptsächlich auf unsere Schulungen natürlich. Ich würde sagen, also so richtig große Herausforderungen sehe ich da nicht. Ich würde eher sagen, so Chancen und Möglichkeiten, auch neue Sachen auszuprobieren. Also wir haben festgestellt, dass unser Modul, was wir für MigrantInnen haben, das funktioniert total gut. Da muss man jetzt eigentlich gar nicht so unglaublich viel ändern, aber es ist natürlich trotzdem schön, wenn man hier und da neue Methoden anwenden kann, wie jetzt zum Beispiel die Lernnuggets. Genau, also ja, so neue Möglichkeiten, die sich über KI ergeben, dann einzubauen, ist natürlich schon echt auch cool. Genau, ja, zielgruppenspezifisch. Klar, das ändert sich immer mal so ein bisschen, je nachdem, wie politische Entwicklungen sind. Ne? Also klar, jetzt mit dem Krieg in der Ukraine kamen dann die Leute aus der Ukraine. 2015 hatten wir viele Leute aus Syrien. Genau.
Und Corona, hat das Auswirkungen gehabt?
Corona hatte massive Auswirkungen, auf jeden Fall. Also sowohl auf die Beratung natürlich, weil keine Präsenzberatung stattfinden konnte, für fast 2 Jahre oder so. Das wurde dann alles telefonisch, per E-Mail, auch jetzt zum Beispiel so Zoom oder, ne, also quasi diese Plattformen, die ja bei Corona auch plötzlich so richtig viel Wind bekommen haben. So wurde das dann gemacht. Und die Schulungen auch, ne? Also ich musste dann relativ schnell mich einarbeiten in Online-Konzepte für Schulungen und habe auch unsere Schulungen dann online durchgeführt. Wobei ich sagen muss, dass ich sie nach wie vor in Präsenz lieber mache. Weil man natürlich eine andere Dynamik irgendwie auch hat, ne? Also ich mache Online-Schulungen in der Regel kürzer. Ich kenne auch ein paar Leute, die fanden das alles super aufregend und cool und Methoden und Miroboard und weiß ich nicht was alles. aber ich gehöre da nicht so richtig dazu. Und ich hatte auch das Gefühl, bei meiner Zielgruppe, die meisten Leute fanden es ein bisschen schwierig. Also viele haben sich auch drauf eingestellt und so, ne? Und irgendwie ging das natürlich alles. Aber kommt natürlich drauf an, was es jetzt für eine Schulung ist. Aber wenn du Leute ansprechen willst, die zum Beispiel noch in Unterkünften wohnen, also in Gemeinschaftsunterkünften, dann ist es auch einfach total schwierig. Die kriegst du nicht richtig zur Online-Schulung. Also ich sehe das tatsächlich auch manchmal, wenn ich in Deutschkurse gehe. Also ich gehe manchmal in Deutschkurse für geflüchtete Leute, die keinen Zugang haben zu Integrationskursen, weil sie zum Beispiel eine schlechte Bleibeperspektive haben, Duldung und so. Und das passiert immer wieder, dass dann da Leute sitzen, die zwischendrin einschlafen. Und am Anfang hat mich das so ein bisschen verunsichert, weil ich dachte, boah, ist das so langweilig. Aber mir haben die Kursleitungen hinterher immer gesagt, nee, der wohnt in einer Gemeinschaftsunterkunft, in einem Dreierzimmer und außerdem hat er noch einen Job und arbeitet Schichtarbeit oder was weiß ich. Klar, dass die dann sich nicht stundenlang konzentrieren können, ne?
Also, oh Gott.
Ja, das, also es ist schon krass, was man da auch für Einblicke in die Lebensrealitäten von anderen Leuten kriegt.
Ja, aber war ja, ey. Ja. Ist schon interessant. Interessante Tätigkeit auf jeden Fall. Da sind wir schon bei der fast letzten Frage. Was war der kurioseste Fall oder interessanteste Fall? Oder ein Fall, ein Beispiel.
Also ich vermute, dass meine Kolleginnen aus der Beratung da ganz viel erzählen können. Ich denke immer an einen Fall, der ist schon ein paar Jahre her, glaube ich. Aber dann hat eine Kollegin mir erzählt, dass eine Frau, die in einer Küche gearbeitet hat als Köchin, kam in die Beratung und hat erzählt, naja, sie hat irgendwie ein Problem mit der Chefin, weil sie hat einen Arbeitsvertrag als Köchin und sie arbeitet auch voll gerne als Köchin. Die Chefin hat sie gefragt, ob sie dann vielleicht die Küche ein bisschen sauber machen kann, wenn sie fertig ist. Und diese Ratsuchende hat gesagt, naja, kein Problem. Also klar, wenn ich koche, dann erstmal es überall essen und putze ich auch nachher wieder weg. Und dann kam die Chefin irgendwie zu ihr und hat gesagt, ach, wie wär's, könntest du nicht auch das Restaurant putzen? Und die Frau fand sie schon so ein bisschen merkwürdig und war eigentlich nicht so begeistert, aber die wollte halt gerne diesen Job weitermachen und sonst war die Chefin auch ganz nett und genau, und dann hat sie das Restaurant geputzt. Und ein bisschen später kam die Chefin wieder zu ihr und hat gesagt, boah, das sieht so schön sauber aus, hast du ganz toll gemacht, vielen Dank, kannst du jetzt zu mir nach Hause kommen und putzen? Und dann hat die Frau gesagt, nee.
Und dann ist sie zu euch gekommen.
Dann ist sie zu uns.
Auch
das, also das Beispiel benutze ich auch in den Schulungen, um so ein bisschen zu sagen, okay, also man muss nicht alles akzeptieren. Unter Umständen darf man auch mal Nein sagen.
Grenzen ziehen, wichtig.
Ja.
Oh Gott, ey. Und dazu sind wir schon bei der letzten Frage. Was glaubst du, wie wird die Kooperation weitergehen? Was sind da so Hoffnungen, Wünsche, Ausblicke? Also einmal natürlich die Kooperation, aber auch das Projekt an sich, das BEMA.
Ja, also wir haben jetzt noch eine Finanzierung für 1,5 Jahre. Und ich hoffe natürlich, dass es danach weitergeht. Das hoffe ich auch für ABC Connect. Ich kann mir vorstellen, dass es immer wieder Überschneidungen gibt. Also zum einen könnten wir natürlich noch ganz viele mehr Lerneinheiten erstellen. Genau, aber auch, also je nachdem, was in eurem Projekt weiter gemacht wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da Möglichkeiten für die Kooperation ergeben. Also, weil klar, unsere Zielgruppen sind nicht so ganz identisch, aber haben viel gemeinsam. Weil man natürlich irgendwie versucht, Inhalte möglichst gut zu kommunizieren, ja, so ein bisschen, wie nennt man das, anschaulich, partizipativ.
Das war's dann auch schon. Super, dann freue ich mich. Das war Anna Basten vom BEMA. Ich hoffe auch, dass die Kooperation weitergehen wird. Ich hoffe, dass wir noch viele Überschneidungspunkte finden, mehr Lerneinheiten erstellt werden. Auf unserer Webseite gibt es die Lerneinheiten zum Abrufen. Wir werden auch den Link zum BEMA verlinken. Das heißt, wenn jemand irgendwie Unterstützung braucht in arbeitsrechtlichen oder aufenthaltsrechtlichen Themen oder auch an Schulungen interessiert ist, wie zum Beispiel von Anna Basten, dann könnt ihr euch gerne durchklicken. Und ja, das war's schon. Vielen Dank.
Danke dir.
Dieser Podcast ist Teil des Projektes ABC Connect von der Technischen Akademie Schwäbisch Gmünd und Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Es wird gefördert im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung unter dem Förderkennzeichen W1497A+BAOG mit Mitteln des BMBF.